Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Die Deutschen sparen, was das Zeug hält, liegen bei der Sparquote im Vergleich zu anderen Industrieländern ganz weit vorn. Das ist auch ein Zeichen von Unsicherheit. Kein Wunder angesichts der vielen Krisen, der hohen Inflation. Dann sitzt das Geld auch nicht mehr so locker, dann wird auch bei größeren Anschaffungen gespart. Das Konsumklima ist auf den tiefsten Stand seit April gefallen, auch das ein Thema in dieser Sendung. Und mitten im Krieg will die ukrainische Regierung Mut machen, in ihrem Land zu investieren. Heute findet in Berlin das 6. deutsch-ukrainische Business Forum statt. Aber wie ist die Lage vor Ort für deutsche Unternehmen? Wir haben nachgefragt beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. Nächste Woche ist Weltspartag und gespart wird kräftig. Die Sparquote liegt hierzulande bei gut 11%. Andere Industrieländer hinken da deutlich hinterher. Viele Deutsche sind aber nicht zufrieden mit ihrer finanziellen Situation. Das zeigt das Vermögensbarometer, das der Deutsche Sparkassen- und Giroverband vorgestellt hat. Carsten Zumack kennt die Details.
Immer mehr Menschen in Deutschland sorgen sich um ihre Finanzen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes DSGV hervor. Demnach beurteilen nur noch 34% der Verbraucher hierzulande die eigene finanzielle Situation als zumindest gut, so wenige wie seit 6 Jahren nicht mehr. Ein Viertel der Befragten rechnet für die kommenden 2 Jahre mit einer Verschlechterung. Die aktuelle geopolitische Lage, wirtschaftliche Unsicherheit durch die hohe Inflation und eine gefühlte Überforderung durch Klimaschutzmaßnahmen würden auf die Stimmung der Menschen drücken, sagte DSGV-Präsident Schleweis. Jeder 5. Deutsche ist laut Umfrage aktuell nicht mehr in der Lage, Geld zurückzulegen. Viele sparen auch beim Urlaub, Restaurantbesuchen und im täglichen Einkauf. Die Erhebung zeige, dass die Deutschen die weltpolitische Wetterlage spüren. Viele bräuchten im Moment einfach mehr Geld, um ihren Alltag zu bestreiten, so Schleweis. Als Hoffnungsschimmer bezeichnet der Verband, dass jeder 3. Befragte davon ausgeht, dass sich die eigene finanzielle Situation in den kommenden 2 Jahren bessert.
Ein Bericht von Carsten Zumack und damit gehen wir an die Börse, wo sehr viel Geld hin und her bewegt wird, wo es um kleine und große Vermögen geht. Die Börse macht sich aber auch gerade Sorgen um das Konsumklima in Deutschland. Der GfK-Konsumklimaindex ist zum 3. Mal in Folge gefallen. Claudia Wehrle ist für uns auf dem Börsenparkett. Was belastet die Stimmung?
Das sind wirklich ganz verschiedene Faktoren. Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG gesprochen. Und er sagt, man müsse genau hinschauen.
Ich glaube, beim Konsum ist ein Grundgesetz wichtig. Die Lage, die objektive Situation, in der wir uns befinden, ist gar nicht so sehr entscheidend, sondern ist tatsächlich die Stimmung, die dann auf den Konsum durchschlägt. Und aktuell können wir konstatieren, dass die Stimmung deutlich schlechter ist als die aktuelle Lage. Weil rein objektiv gibt es nicht viel, über das wir uns beklagen können. Wir haben ein so hohes nominelles Wirtschaftswachstum in Deutschland wie schon lange nicht mehr. Wir haben seit vielen Jahren wieder mal kräftige Reallohnsteigerungen gesehen. Wir haben immer noch eine gewisse Corona-Extraersparnis auf der hohen Bank liegen, mit der wir vom Prinzip her ein Stück weit beruhigter gehen können. Und wir haben Fach- und Arbeitskräftemangel. Das alles bringt aber nichts, wenn die Stimmung permanent, ja, ich auch sage mal ganz offen, runtergeredet wird. Wir hören seit Monaten über Deutschland als den kranken Patienten. Wir machen uns Gedanken, ob die Bundesregierung die langfristigen Weichen richtig stellt. Und das alles drückt dann natürlich auf die Stimmung und bremst den Konsum aus.
Wovor haben die Leute konkret Angst?
Zum einen ist es, glaube ich, tatsächlich das Thema Inflation. Das ist ja etwas, was in Deutschland sehr, sehr fest verankert ist, die Angst vor zu hoher Inflation. Und wir merken jetzt natürlich auch, dass es nicht mehr so günstig ist, wenn man zum Lebensmittelgeschäft geht, dass die Preise tatsächlich nachhaltig gestiegen sind. Und da machen sich natürlich viele Gedanken, wie geht das in Zukunft weiter? Müssen wir jetzt immer damit rechnen, dass die Lebenshaltungskosten um 8 oder 10% im Jahr steigen werden? Und das verunsichert natürlich. Darüber hinaus haben wir Deutschen, glaube ich, grundsätzlich Angst vor Veränderungsprozessen. Wir lieben es, Stabilität zu haben. Aber natürlich bleiben die Dinge nicht so, wie sie sind. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eben in Zukunft vielleicht Dinge anders machen als bis dato. Das ist aber gar kein Grund, Angst zu haben, sondern vielleicht sogar mal ein Grund für Zuversicht und auch einer freudigen Erwartung, dass sich Dinge vielleicht auch verbessern können.
Die steigenden Löhne haben Sie vorhin angesprochen. Für den einen oder anderen haben die Gewerkschaften ja wirklich deutliche Lohnsteigerungen ausgehandelt. Warum sorgt das nicht für Beruhigung?
Ich glaube, viele haben die Sorge, dass das jetzt eine Eintagsfliege ist, sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein, und dass man dann jetzt wieder jahrelang mit kümmerlichen Lohnsteigerungen auskommen muss, die dann nicht einmal für die Inflation kompensieren. Ich glaube, dass wir aber tatsächlich seit anderthalb Jahren eine neue Epoche in den Lohnverhandlungen sehen, dass die Bescheidenheit auf Seiten der Gewerkschaften vorbei ist und dass man jetzt eben auch einen fairen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen einfordert. Von daher bin ich optimistisch, dass wir auch in Zukunft Lohnsteigerungen im Bereich von 3-4% pro Jahr sehen werden. Und das dürfte dann auch für die Inflation mehr als kompensieren.
Spielt da auch die Angst vor dem Arbeitsplatz eine Rolle? Ich meine, wir sehen ja, Insolvenzen steigen, viele Unternehmen bauen um, verkaufen Teile.
Ja, wobei objektiv betrachtet haben wir in Deutschland einen Fach- und einen Arbeitskräftemangel. Es betrifft ja mittlerweile nicht mehr nur die hochqualifizierten, gut ausgebildeten Menschen, die gesucht werden, sondern auch im Dienstleistungsbereich wird nach teilweise ungelernten Hilfskräften Ausschau gehalten. Von der Seite her ist diese Angst eigentlich objektiv nicht nachvollziehbar.
Lange Zeit war der private Konsum eine wichtige Stütze für die Wirtschaftsleistung insgesamt. Wird das wieder dazu kommen?
Ich glaube ja, ich bin sogar ganz optimistisch, dass das Weihnachtsgeschäft nicht so schlecht läuft, wie man es jetzt vielleicht aufgrund dieser Konsumentenstimmung erwarten dürfte. Die meisten denken sich dann doch, dass man sich zu Weihnachten mal wieder etwas gönnen kann. Ich glaube, wir werden Konsum stärker auf solche Ereignisse ausrichten, also auf die großen Feiertage oder auf den Sommerurlaub.
Das sagt Chris Oliver Schickentanz von der Capitel AG.
Vielen Dank auch aus Köln. Herr Schickentanz hat sich ja da in Optimismus geübt. Greift man das auch an der Börse auf? Sieht man das Konsumklima nicht so schlimm?
Naja, das ganz große Gesprächsthema ist eher die Lage im Nahen Osten. Die diplomatischen Bemühungen laufen ja auf Hochtouren, aber davon ungeachtet, die Kampfhandlungen gehen weiter. In der Ukraine ist auch noch kein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen in Sicht und damit verbunden einfach wirklich eine große, große Verunsicherung. Viele Menschen haben auch Angst und wir sehen seit Tagen, dass sich Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Mal geht's ein bisschen nach vorne beim DAX, dann wieder zurück. Aktuell der DAX 0,3% im Plus. Jetzt steht er bei 14.845 Punkten.
Frau Wehrle, Sie haben die angespannte Lage in Nahost schon erwähnt. An der Börse lässt sich das ja auch am Ölpreis ablesen. Wohin bewegt sich der Ölpreis?
Ja, man kann es vielleicht so formulieren, die Preise für die verschiedenen Rohölsorten schwanken, aber sie bleiben doch auf hohem Niveau. Das gilt sowohl für Öl der Nordseesorte Brent als auch für amerikanisches Leichtöl. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet am Mittag über 90 Dollar, amerikanisches Leichtöl fast 86 Dollar. Die Lage im Nahen Osten ist sicherlich ein wichtiger Einflussfaktor auf den Ölpreis, aber es ist natürlich auch wichtig, wie sieht es mit den Lagerbeständen aus, wie sind die Konjunkturdaten von den großen Volkswirtschaften, geht es wirtschaftlich bergauf, wird mehr produziert, dann wird einfach auch mehr Öl gebraucht und auch die Nachfrage beeinflusst den Preis.
Dann schauen wir auf Quartalszahlen, denn die Quartalssaison läuft auch Hochtouren. Puma hat Zahlen zum vergangenen Quartal veröffentlicht. Wie hat sich der Sportartikelhersteller geschlagen?
Das dritte Quartal lief besser als gedacht. Die Jahresziele wurden bestätigt. Dennoch sind die äußeren Rahmenbedingungen alles andere als einfach. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Puma, auch der Konkurrent Adidas, ein großer internationaler Konzern ist, der auch nach China, der auch nach USA verkauft. Und wenn es dort wirtschaftlich gesehen nicht ganz so rund läuft, bekommen das auch die Sportartikelhersteller zu spüren.
Dann fehlt noch der Blick auf den Euro, auf Anleihen und auf Gold.
Der Euro wird mit 1,0638 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,93 auf 2,79% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet 1.961,32 Dollar.
Vielen Dank. Das war Claudia Wehrle von der Frankfurter Börse. Und von Frankfurt geht's direkt nach Berlin. Dort hat Wirtschaftsminister Habeck gerade seine lang erwartete Industriestrategie vorgelegt. Die deutsche Industrie soll in ihrer ganzen Vielfalt erhalten bleiben. Das klingt gut, aber was verbirgt sich dahinter? Wir fragen nach bei Jörg Münchenberg. Die Klagen der Industrie, die drehen sich ja vor allem um die hohen Energiepreise. Herr Münchenberg, gibt es da denn jetzt konkrete Vorschläge, etwa einen Durchbruch beim Industriestrompreis?
Also den gibt es in jedem Fall nicht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das, was der Wirtschaftsminister da heute vorgelegt hat, ist der Versuch, sozusagen ein Handbuch zusammenzustellen für die Industriepolitik seines eigenen Ministeriums. Knapp 60 Seiten umfasst diese Strategie, die der Minister eben vorgestellt hat. Und diese Strategie hat eben auch das klare Ziel, Deutschland als starker Industriestandort soll unbedingt erhalten bleiben, auch um den Wohlstand zu sichern, aber auch den sozialen Zusammenhalt hierzulande. Ja, aber auch um zum Beispiel von Autokratien in der Welt unabhängiger zu werden. Also wenn man so will, Industriepolitik auch als geostrategischer Ansatz. Ja, und dazu will Habeck natürlich auch die energieintensive Industrie stützen, ihr eine Brücke bauen, bis ausreichend günstiger Strom aus den Erneuerbaren zur Verfügung steht. Also in diesem Papier spricht sich Habeck kaum überraschend erneut für einen Industriestrompreis aus. Aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass dieser in der Regierung ja sehr umstritten ist. Habeck sagte eben, die Chancen, dass ein solcher Industriestrompreis kommen würde oder könnte, die stünden weiterhin bei 50-50. Also insofern eigentlich kein neuer Stand.
Sie haben schon das Handbuch erwähnt, 60 Seiten stark. Steht da auch etwas über Planungsverfahren drin? Denn das ist ja auch ein großes Problem. Die dauern zu lange. Gibt es hier mehr als große Worte?
Naja, es kommt in jedem Fall neben diese Planungsverfahren da auch einen wichtigen Aspekt ein. Deutschland muss da schneller werden, hat Habeck nochmal gefordert. Und der beschleunigte Ausbau bei den Erneuerbaren, das müsste eben auch auf andere Bereiche ausgeweitet werden, etwa beim Ausbau des Wasserstoffnetzes. Da will das Ministerium demnächst einen Vorschlag machen. Habeck hat natürlich auch den Bürokratieabbau nochmal erwähnt. Laut Ministerium hat man jetzt alle Berichtspflichten dort nochmal überprüft. Auch dazu soll es demnächst einen Vorschlag geben. Ähnliches erwarte er auch von den anderen Ministerien, hat der Minister betont. Aber es gehe natürlich nicht darum, die Standards zu senken, sondern eben nur schneller zu werden. Aber auch das ist eigentlich, muss man sagen, mittlerweile eine Binsenwahrheit.
Also wenn ich Ihnen jetzt zuhöre und auch nicht allzu schlecht reden will, aber trotzdem nach einem großen Wurf klingt das nicht.
Also es sind tatsächlich viele Forderungen, die sind bekannt, dass sie auch gerade vom Wirtschaftsminister so kommen. Neu ist aber sicherlich, dass das jetzt eben gebündelt wird in einem eigenen Papier. Habeck selber sagt, das sei ein Diskursangebot. Aber natürlich wird da manches bei der FDP gerade auf Widerspruch stoßen, Stichwort Industriestrompreis, aber natürlich auch die Forderung, die Schuldenbremse zu überarbeiten. Habeck sagt sinngemäß, dass die sei eigentlich nicht mehr zeitgemäß, aber das wird man im Finanzministerium sicherlich anders sehen. Und das ist dann schon die Frage, was von dieser Industriestrategie eben auch politisch wirklich umgesetzt werden kann.
Und da kommen wir zum Stichwort und bitte die Bitte um eine kurze Antwort. Es kostet ja alles viel Geld, unter anderem auch die Preisbremsen für Gas und Strom. 14 Milliarden Euro soll das schwer sein. Woher soll das Geld kommen und ist es abgestimmt?
Das ist abgestimmt. Dieses Geld wird aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommen. Der ist auch prall gefüllt. Was jetzt noch aussteht, das ist eben die Zustimmung seitens der EU-Kommission. Da geht es um den Beihilferahmen und die beihilferechtliche Genehmigung. Das steht noch aus. Aber die Finanzierung, die ist nicht strittig.
Also eine konkrete Sache haben wir doch noch gefunden. Vielen Dank an Jörg Münchenberg nach Berlin. Und die Ukraine, die spielt heute in Berlin auch eine wichtige Rolle. Der DIHK, der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft und die deutsch-ukrainische Handelskammer haben zum 6. deutsch-ukrainischen Business Forum eingeladen. Der ukrainische Regierungschef ist nach Berlin gereist und der Kanzler hat das Forum eröffnet. Gabor Halasch berichtet.
Die Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen. Das war eine Botschaft des Bundeskanzlers. Olaf Scholz sagte beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum, die Unterstützung werde in keiner Weise durch die Krise im Nahen Osten beeinträchtigt. Israel und der Ukraine gelte die unverbrüchliche Solidarität. Scholz betonte das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine. Die Bundesregierung werde den politischen Rahmen setzen für eine Zusammenarbeit. Er werde sich für eine dauerhafte Finanzzusage der Europäischen Union einsetzen. Kredite und Investitionen sollten zentral koordiniert werden, aber auch an Reformen geknüpft werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj war aus Kiew zugeschaltet. Er sagte, wer jetzt schon in der Ukraine investiere, werde nach dem Krieg eine gute Rendite erzielen. Der Mut der Ukraine sei heute ein Markenzeichen und Deutschland sei ein verlässlicher Partner. Laut Ostausschuss wuchs der Handel mit Deutschland bis August diesen Jahres um 30%. Das sind mehr als 6 Milliarden Euro. In den westlichen und mittleren Teilen des Landes sei das Kriegsrisiko beherrschbar. Nötig seien aber verlässliche Rahmenbedingungen, zum Beispiel Transportversicherungen.
Anfang Oktober ist zum ersten Mal eine deutsche Unternehmensdelegation nach Kiew gereist. Ein deutscher Konzern ist schon lange vor Ort, seit 1992 der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. Bayer ist in der Ukraine mit allen drei Sparten vertreten. Oliver Gierlichs ist verantwortlich für das Ukraine-Geschäft. Er lebt auch dort. Das ist eine Ausnahme unter den DAX-Konzernen. Mit ihm habe ich vor der Sendung ein Gespräch über die Bedingungen geführt und über aktuelle Projekte.
Wir haben ein Saatgutwerk, das rund 1,5 Stunden südwestlich von Kiew liegt. Es ist das größte für Mais in der Ukraine und eines der größten in Osteuropa, in das wir zurzeit auch 60 Millionen Euro investieren.
Wenn Sie 60 Millionen Euro investieren, dann heißt das ja, dass Sie an eine Zukunft in der Ukraine glauben.
In der Tat. Wir sind der Meinung, wir sind fest davon überzeugt, dass die Ukraine als demokratisches Land, das auch irgendwann sich der EU annähert oder Teil der EU sein wird, weiter bestehen wird und sehen weiterhin große Möglichkeiten in der Ukraine.
Mit welchen Problemen haben Sie es in der Ukraine zu tun? Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ein Land, das immer noch bekriegt wird von Russland. Ein Ende ist nicht abzusehen.
Also es gab vor kurzem eine Umfrage unter Geschäftsführern in der Ukraine und demzufolge sind die Probleme teilweise wie vor dem Krieg, nämlich die Bekämpfung der Korruption, wobei sich hier einiges schon getan hat. Das zweite ist die Rechtsstaatlichkeit und Justizreform. Auch das ist auf der Agenda der Regierung und ist auch schon ein Stück weitergekommen. Es muss aber noch mehr kommen. Und das dritte ist natürlich jetzt die makroökonomische Stabilität. Das heißt, im Moment arbeiten wir unter den Bedingungen, die wir zurzeit vorfinden.
Wie macht sich der Krieg konkret bei Ihrer Arbeit bemerkbar?
Die Auswirkungen des Krieges machen sich so bemerkbar, dass wir natürlich gewisse Bereiche gar nicht bearbeiten und keine Verkaufsleute dorthin schicken. In anderen nur sehr eingeschränkt. Also wir haben ein sehr strenges Protokoll für Mitarbeiter, die sich irgendwie in der Nähe von irgendwelchen Gefechtszonen bewegen, beziehungsweise wo potenziell die Gefahr bestehen könnte, dass Artillerie ankommt. Das heißt, da halten wir Leute von fern. Und wenn es unbedingt notwendig ist, dass jemand dorthin fährt, dann nur unter sehr, sehr strengen Bedingungen. Wir sehen natürlich auch, dass teilweise beim Import-Export die Zollabfertigung etwas länger dauert. Im Rahmen der Investitionen hatten wir zu Anfang etwas die Problematik, dass wir nicht ohne weiteres Investitionsgüter im Ausland kaufen und in Hartwährung bezahlen konnten. Da mussten wir noch Vereinbarungen treffen. Also solche Dinge, auf die man dann stößt, während man da eben investiert.
Wie wichtig ist die politische Unterstützung aus Deutschland, aus der EU für Sie?
Die ist schon sehr wichtig. Es gibt die Investitionsgarantien und es gibt Möglichkeiten zur Finanzierung. Ich denke mal, für sehr viele, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, ist das von einer großen Bedeutung. Ich denke schon, dass viele dort die Möglichkeiten, die sich gerade jetzt bieten, auch sehen. Allerdings auch das Risiko, denn wenn jetzt dort investiert wird und ein neu gebautes Werk wird attackiert, dann können diese Firmen das häufig nicht mehr auffangen. Insofern ist das schon von großer Bedeutung und ich glaube, dass das auch ein klares Signal seitens der Politik ist, dass Investitionen gewünscht sind und dass man die Ukraine unterstützt, aber auch deutsche Firmen, die Chance, die sich jetzt bietet, zu nutzen.
Es herrscht vielleicht sogar bei manchen, ich nenne es jetzt mal Goldgräberstimmung. Es geht um viel Geld, das auch bereitgestellt werden soll. Aber wie gesagt, alles immer unter der Situation, dass noch kein Ende dieses Krieges absehbar ist. Wie sieht das aus? Trotzdem voll reingehen in die Ukraine, alles tun, um dem Land beim Wiederaufbau zu helfen?
Ich denke, überlegt reingehen ist die richtige Aussage. Denn die Leute können ja auch nicht warten, bis der Krieg zu Ende ist. Wir wissen nicht, wie lange er dauert. Und es gibt Infrastrukturen, da müssen wir heute helfen. Und da ergeben sich Möglichkeiten. Baustoffhersteller, deutsche Technologie, wenn es darum geht, klimatechnisch korrekt zu bauen. Da gibt es schon viel Know-how in Deutschland, das die Ukraine jetzt so gut gebrauchen kann. Man muss sich halt überlegen, wo investiert man, in welcher Form, welche Sicherheitsmaßnahmen ergreift man, damit man das Risiko minimieren kann, das auf so einer Investition liegt. Zurzeit gibt es eben noch die Möglichkeit, auch einen guten Zugriff auf qualifizierte Mitarbeiter zu haben. Man hat den Bonus, dass man die Ukraine in diesen schwierigen Zeiten unterstützt. Das wird auch nach dem Krieg nicht weggehen. Das wird sicherlich hoch angerechnet werden.
Welches Potenzial hat die ukrainische Wirtschaft vor dem Hintergrund, dass es im vergangenen Jahr einen massiven Absturz gab, jetzt eine leichte Erholung? Wo geht die Reise dahin?
Ja, das Potenzial ist enorm. Sicherlich, letztes Jahr gab es einen heftigen Einbruch. Das war auch nicht anders zu erwarten. Jetzt gibt es schon wieder eine leichte Erholung, was sehr positiv zu sehen ist. Der Wechselkurs ist wieder bedingt freigegeben worden. Wir sehen eigentlich sehr große Möglichkeiten. Also auch in der Landwirtschaft. Die Ukraine ist immer noch der Brotkorb der Welt, wird diese Position auch beibehalten. Hinzu kommt, die Ukraine ist hauptsächlich Exporteur von Getreide. Die nächste Veredelungsstufe, also verarbeitete Lebensmittel zu exportieren, das ist ja wirklich noch nicht ausgeschöpft. Ich denke auch, dass im Rahmen der EU-Ernährung der Pharmamarkt sich sehr stark verändern und reformieren wird und auch dort sich neue Möglichkeiten ergeben mit moderner Medizin, was heute
sich. Das bezieht sich natürlich jetzt alles auf Bayer, aber so grundsätzlich gesprochen nochmal mit Blick auf die ukrainische Wirtschaft. Wir hören von hier, dass es eine gute Digitalisierung gibt, dass es viele IT-Fachkräfte gibt. Wo sehen Sie da das Potenzial beziehungsweise auch die Probleme weiterhin?
Auch das ist richtig. Also die IT-Industrie ist hier extrem dynamisch und innovativ. Also für die, die es nicht wissen, WhatsApp beispielsweise wurde von einem Ukrainer entwickelt, dann allerdings in den USA vermarktet. Aber das ist das Level, auf dem die Ukraine mitspielt. Es gibt große Möglichkeiten im Bereich der grünen Energie, Windkraft, Solar, Wasserstoff. Also auch all das hier ist gerade schon in der Vorbereitung und wird teilweise schon umgesetzt. Das ganze Thema Nearshoring. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, wie anfällig die Lieferketten von Fernost sind. Die Ukraine bietet sich geradezu dafür an, die Lieferketten zu verkürzen und unmittelbar an die Grenze der EU heranzuführen.
Wenn es denn sicherer ist, wenn der Krieg zu Ende ist, ist das nicht die Voraussetzung?
Ich denke, es kommt auf die Branche an. Also jemand, der just in time arbeitet, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch heute Probleme gibt. In anderen Bereichen glaube ich, dass es auch heute schon die Möglichkeit gibt, das in Angriff zu nehmen.
Herr Gierlichs, wenn ich Ihnen zuhöre, dann klingen Sie sehr optimistisch. Woher speisen Sie diesen Optimismus?
Die Ukrainer sind ein unglaublich widerstandsfähiges Volk. Es ist sehr deutlich, dass sie diesen Krieg nicht wollen, aber auch nicht den Krieg zu irgendwelchen Bedingungen beenden wollen, die nicht gut für die Ukraine sind. Wenn die westlichen Partner weiterhin die Ukraine unterstützen, dann wird das auch kommen. Und ansonsten, ja, die Ukraine war halt lange Zeit ein Land, das ein Schattendasein geführt hat. Und wo man jetzt mit einem Spotlight da drauf eigentlich viel mehr sieht, welche ungeahnten Möglichkeiten dieses Land bietet.
Ungeahnte Möglichkeiten in einem Land mitten im Krieg. Das war Oliver Gierlichs, Geschäftsführer Ukraine bei Bayer. Und wir kommen zur letzten Sendestation, zur Wirtschaftspresse-Schau. In den Kommentaren geht es unter anderem um die neue IG Metall-Chefin Christiane Benner.
Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt: Eine Frau. Es ist tatsächlich eine Frau, die jetzt Chefin der IG Metall ist, immerhin der größten Einzelgewerkschaft der Welt. Wow, was für eine umwerfende Nachricht im Jahr 2023. Dabei sollte im Mittelpunkt stehen, welche gewaltigen Aufgaben der Branche dieser neue Kopf bewältigen muss und damit die Frage, ob Christiane Benner die richtige Wahl ist. Schaut man auf ihren bisherigen Weg, dann darf man diese Frage getrost bejahen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen bemerkt: Die neue IG Metall-Chefin und die gesamte Gewerkschaftsführung werden sich daran messen lassen müssen, inwieweit es ihnen gelingt, den tiefgreifenden Wandel, in dem sich nahezu alle Industriebranchen befinden, so mitzugestalten, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben und Beschäftigte, wo nötig, für neue Anforderungen qualifiziert werden. Nur mit einem Mindestmaß an Sicherheit werden Mitarbeiter bereit sein, diesen Wandel mitzutragen, der einerseits notwendig ist, andererseits auch vielfältige Zumutungen mit sich bringt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung überlegt, was die Parteineugründung von Sarah Wagenknecht für die Wirtschaft bedeutet. Wagenknecht ist bekannt dafür, ihre wirtschaftspolitischen Konzepte freihändig nicht nur aus linkem Instrumentarium zusammenzusuchen, sondern sich auch bei Liberalen zu bedienen. So gibt sie die Hüterin der sozialen Marktwirtschaft. Doch in der haben für sie nur kleine und mittlere private Unternehmen Berechtigung. Konzerne stehen unter Generalverdacht, Marktmacht auszunutzen, Demokratie zu untergraben und Inflation anzuheizen. Sie sollen zerschlagen oder in Staatshand überführt werden. Auf klassische linke Tour will das Bündnis Geld für mehr sozialstaatliche Fürsorge und Bildungsinvestitionen beschaffen, per Vermögen und Erbschaft steuern. Diese Mixtur wird dem umworbenen Mittelstand nicht gut bekommen.
Das war der Blick in die Zeitungskommentare. Ich danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz.